Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen in unserer Credo-Sendung Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb. Ein herzlicher Gruß auch an Südtirol, an all diejenigen, die uns nun über Radio Maria hören. Schön, dass Sie heute Abend bei uns eingeschaltet haben. Mein Name ist Gregor Dornis. Der 60. Geburtstag von Kirche in Not war den Veranstaltern des Kongresses Treffpunkt Weltkirche im April 2008, nämlich Kirche in Not selbst, Anlass genug für eine eigene Podiumsdiskussion zu diesem Jubiläum, einer unvergleichlichen Erfolgsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Kirche in Not, damit der Glaube lebt. So war dieses Podium überschrieben. Es äußerten sich europäische Vorsitzende und Geschäftsführer von Kirche in Not, neben dem Geschäftsführer von Kirche in Not weltweit, Hans-Peter Rödlin, und Klaus Wundlechner aus Deutschland waren dies Jan Probst von Kirche in Not in Liechtenstein und der Schweiz, Sieglinde Rabanza aus Südtirol, Herbert Rechberger aus Österreich. Auch Antonia Willemsen, ihres Zeichens Vorsitzende von Kirche in Not Deutschland und 40 Jahre als internationale Generalsekretärin die rechte Hand von Pater Werenfried van Straten, sie erinnerte sich an ihre Erlebnisse mit Pater Werenfried, sowohl beeindruckend persönlich als auch ihre Erlebnisse mit seinen Ideen und, wie sie es selbst formulierte, mit seinen Abenteuern. Den Anfang allerdings machte Erzbischof Jean-Claude Périssé, der apostolische Nuntius in Deutschland. Er würdigte in seinem Impulsreferat die Arbeit von Kirche in Not, besonders von dessen Gründer Pater Werenfried, ja, er erinnerte sich sogar lebendig an eine persönliche Begegnung mit ihm vor nunmehr 5 Jahrzehnten. Durch den Abend führte Martin Lohmann, der eingangs die Teilnehmer der Veranstaltung vorstellte.
Jetzt geben wir erstmal einen Applaus für den Nuntius. Und für Antonia Willemsen. Herbert Rechberger. Und das ist jetzt der Jan Probst aus Liechtenstein. Und der Schweiz. Klaus Wundlechner. Dieser junge, smarte Herr. Und ein ganz junger Mensch, der Präsident Hans-Peter Rödlin. Meine Damen und Herren, zunächst einmal habe ich jetzt die Teilnehmer hier begrüßt. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Wir dürfen uns jetzt setzen. Ich bleibe noch einen Moment stehen, weil ich Sie noch kurz begrüßen möchte und Ihnen sagen möchte, worum es hier geht. Es geht eigentlich um den Abschluss eines ganz tollen Geburtstages. Denn Kirche in Not ist 60 Jahre alt geworden. Man merkt es Kirche in Not nicht an, weil man den Eindruck hat, Kirche in Not wird von Jahr zu Jahr jünger und dynamischer und immer besser. Das liegt natürlich an diesen Persönlichkeiten. Aber wir beginnen jetzt diese Veranstaltung mit etwas ganz Besonderem. Nämlich wir sind sehr froh und dankbar, Herr Bischof Exzellenz, Apostolischer Nuntius, der Vertreter des Heiligen Vaters, ist bei uns. Und ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Wir freuen uns alle sehr, dass Sie da sind. Sie wissen, dass der Heilige Vater Kirche in Not eng verbunden ist und dass er schon vor vielen Jahren gesagt hat, dass er Kirche in Not regelmäßig Geld spendet. Aber er ist auch mit dem Herzen dabei, dass Sie als sein Vertreter heute die Laudatio auf diesen Geburtstagskind heute halten, freut und ehrt uns sehr. Und es ehrt auch Werenfried von Straten, der das Ganze in Schwung gebracht hat, ins Leben gesetzt hat. Sie haben das Wort, Herr Nuntius.
Also nicht nur der Papst, aber auch der Nuntius in Deutschland ist mit Kirche in Not streng verbunden. Als ich Sekretär war in Südafrika, Peru und dann Pakistan und schließlich in Japan als Nuntius, habe ich viel mit Kirche in Not zu tun gehabt, denn ich sah die Hilfe, die Kirche in Not zu der Kirche, der Lokalkirche gebracht hatte. Und es freut mich, dass ich eingeladen wurde, eben an diesem Akt für den Abschluss des Jubiläumsjahres 60 Jahre Kirche in Not, dass ich eingeladen wurde. Damit der Glaube lebt, lautet das Leitwort des Jubiläums der Gründung von Kirchennot vor 60 Jahren. Man hätte vielleicht eher einen Leitgedanken erwartet, der die Liebe thematisiert, da es sich um ein Hilfswerk handelt oder ein Wort über die Hoffnung, dass sich mit Not in unserem Kontext schnell der Gedanke an eine Verbesserung der Situation verbindet. Aber weiterhin ist Glaube der Schwerpunkt, eben weil es sich um ein kirchliches Werk handelt, ein Werk durch, in und mit der Kirche Christi. In diesem Sinne ruft uns Papst Benedikt des Öfteren in Erinnerung, dass das Christentum nicht eine Zusammenfassung von Ideen ist, sondern Begegnung mit dem lebendigen Christus. Die Osterzeit, in der wir stehen, ist uns eine besondere Hilfe zu verstehen, wie der Glaube die Grundlage jeglichen guten Werkes ist und besonders eines Liebeswerkes wie Kirche in Not, das schon durch 6 Jahrzehnte in seiner Art die Bereitschaft der Kirche und der Gläubigen zu konkreten Projekten der nächsten Liebe im Hinblick auf je neu entdeckte Nöte in der Welt verkörpert, allen Schwierigkeiten zum Trotz. Das Charisma von Pater Werenfried ist in der Gottesliebe verwurzelt, in der Liebe zu Gott und in der Liebe, die von Gott her zu den Mitmenschen führt. So wie der Apostel Paulus im Hohen Lied der Liebe des 1. Korintherbriefes schreibt: Die Liebe ist gütig, sie erreifert sich nicht, sie prahlt nicht, sie bläht nicht auf. So hat Pater Werenfried auf die Nöte der Zeit, die er kannte, eine Antwort gegeben und aus verschiedenen kleineren Formen der Liebestätigkeit das heutige Hilfswerk Kirche in Not gebildet, die Verkörperung des wunderbaren Incipit der Pastoralkonstitution Gaudium et Spes des Zweiten Vatikanischen Konzils, in dem es heißt, Zitat, Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Menschen von heute, besonders der Armen und Bedrängten aller Art, sind auch Freude und Hoffnung, Trauer und Angst der Jünger Christi. Ich möchte hier kurz etwas erwähnen, was ich von Pater Werenfried persönlich gehört habe. Wir waren im Jahr 1995 zusammen im Zug auf der Rückreise von Krakau nach Warschau nach einer Tagung in Częstochowa, auf der sich kirchliche Hilfswerke für die osteuropäischen Länder mit der Lage nach dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime beschäftigt hatten. Ich erkundigte mich bei Pater Werenfried über die Hilfe für die Seminare der russisch-orthodoxen Kirche. Und bald kam er auf das zu sprechen, was er seinen 7. Hilfsraum nannte, China. Das heißt, Russland war der 6., was zugleich bedeutete, es gab 5 vorausgehende. Vor der Nachkriegshilfe für die Hungernden in Deutschland, für die der junge Prämonstratenser Mönch bei holländischen Landwirten Schinken sammelte, um sie dann über die Grenze zu bringen, bis hin zu den heutigen Beiträgen zu dem Bau von Schulen, Kirchen und geistlichen Zentren, hat Pater Werenfried Zeugnis dafür gegeben, dass die Liebe wirklich erfinderisch ist, dass sie in Güte demütig handelt, ohne Aufhebens davon zu machen. Entsprechend dem Sprichwort, das Gute macht keinen Lärm. Oder denken wir auch an das Wort Christi, wenn du Almosen gibst, soll deine linke Hand nicht wissen, was deine rechte tut. In der Enzyklika Deus Caritas Est schreibt Papst Benedikt, Zitat, auch die Kirche als Gemeinschaft muss Liebe üben. Das wiederum bedingt es, dass Liebe auch der Organisation als Voraussetzung für ein geordnetes gemeinschaftliches Dienen bedarf. Ende des Zitats. Ist eine solche Äußerung, nicht ohne Abstriche auf Kirche in Not anwendbar. Das bedeutet dann, dass das Hilfswerk in allen seinen organisatorischen Aspekten Liebe übt und verwirklicht. Ein zweiter Aspekt des Charismas der Liebe bei Pater Werenfried ist in der Tatsache zu sehen, dass er seine Liebestätigkeit nicht im Alleingang verwirklicht hat, sondern in Zusammenwirken mit anderen. Ja, die Liebe bläht sich nicht auf, schreibt der Apostel Paulus. Liebe ist nicht nur Liebe zum Nächsten, dem ich Hilfe bringe, sondern auch und zuerst Bestandteil meiner Haltung mir selbst gegenüber. So macht es Gott selbst, wenn er in der Kirche und durch die Kirche die Welt erlöst. Die Apostel und in ihrer Nachfolge die Bischöfe und Priester hat er zu Vermittlern seiner Gnade gemacht. Und jeder Christ, jede Christin ist gerufen, Salz der Erde, Licht der Welt zu sein. Und wozu? Damit die Menschen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das Salz schafft Dauerhaftigkeit. Das Licht würde uns den Weg nicht erleichtern, wenn es ihn nur blitzartig hell machen würde. Deshalb ist es nötig. Und Pater Werenfried hat es so verstanden, das Hilfswerk Kirche in Not als Werk der Kirche zu errichten. Sein Charisma, aber Bild der Gottesliebe für die Welt zu sein, wird von anderen mitgetragen. Dadurch beweist das Hilfswerk, dass es kirchlich handelt, als Kommunio der Gläubigen in der Nächstenliebe. Nichts anderes wollte der heilige Paulus von den Korinthern, als er ihnen in seinem zweiten Brief an sie in Bezug auf die Kollekte für die Armen in Jerusalem schrieb. Zitat: Vom Zeugnis eines solchen Dienstes bewegt, werden sie Gott dafür preisen, dass ihr euch gehorsam zum Evangelium bekannt und dass ihr ihnen und allen selbstlos geholfen habt. Das dritte Merkmal, das die Tätigkeit von Kirche in Not kennzeichnet, ist ihre missionarische Ausrichtung. Hat nicht Christus selber seinen Jüngern gesagt, daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt? Ich habe vor einigen Jahren in der französischen Ausgabe von Kirche in Not ein vortreffliches Beispiel dafür gelesen. Ein Bildreporter, der die ganze Welt gesehen hatte, sagte: Ich glaube nicht an Gott, aber ich habe Gott in der Kirche am Werk gesehen, in den vielfältigen Liebeswerken, in den armen Apotheken, Altenheimen, Krankenhäusern und Schulen, in denen die Nächstenliebe so großzügig und mit Ausdauer den bedürftigen Menschen erwiesen wird. In der Enzyklika Deus Caritas Est erinnert uns Papst Benedikt daran, dass das Wesen der Kirche sich in einem dreifachen Auftrag ausdrückt: Verkündigung von Gottes Wort, Kerygma Martyria, Feier der Sakramente, Liturgia, Dienst der Liebe, Diakonia. Es sind Aufgaben, die sich gegenseitig bedingen und sich nicht voneinander trennen lassen. Soweit Papst Benedikt. So ist in der Kirche das Hilfswerk Kirche in Not, Träger der Frohbotschaft Christi, Mitarbeiter in der Evangelisierung für die Erlösung der Welt durch seine Hilfswerke im Namen Gottes, weil Gott die Liebe ist. Vielen Dank.
Vielen Dank, Herr Erzbischof, Herr Nunzius, Jean-Claude Périssé, für diese Laudatio. Sie haben Pater Werenfried angesprochen. Wenn man am 60. Geburtstag von Kirche in Not zurückdenken möchte und das würdig tun möchte, dann muss man an Pater Werenfried von Straten erinnern. Und das wollen wir auch. Und wir haben das Glück, wir haben jetzt Zuwachs bekommen, Jean-Marie Morel, der Generalsekretär der Zentrale, hier in Deutschland. You speak English. We are happy that you are here. And I guess you like Kirche in Not.
Ja,
absolutely. Er liebt Kirche in Not. Das überrascht uns jetzt nicht wirklich, aber das freut uns. Also, wir haben das Glück, dass wir hier einige Persönlichkeiten haben, die Pater Werenfried von Straten erlebt haben. Zu meiner Rechten, von Ihnen aus gesehen zu meiner Linken, sitzt Antonia Willemsen. Sie ist die Vorsitzende von Kirche in Not Deutschland und, ich glaube, es ist ein Druckfehler, da steht im Programm 40 Jahre lang internationale Generalsekretärin, rechte Hand von Pater Werenfried. Kann das sein? Wollen Sie mal applaudieren? Ich mache jetzt mal den Lautsprecher des Nunzius. Er sagte gerade, so jung und schon 40 Jahre. Antonia Willemsen, wie haben Sie Pater Werenfried erlebt? Wenn Sie so in 2, 3 Sätzen das beschreiben sollten, wenn Sie einen Fragebogen vorgelegt bekämen, Pater Werenfried von Straten war, Punkt, Punkt, Punkt.
Er hatte Visionen, wie die Welt aussehen sollte, wie Europa nach dem Zweiten Weltkrieg aussehen sollte. Er war sehr kreativ, wie er die Hilfe leisten sollte. Und er war unerschrocken. Und mit unerschrocken meine ich auch seine fast waghalsige, sein waghalsiges Gottesvertrauen. Und wenn man diese 3 Sachen zusammennimmt, dann sieht man eigentlich, wie Werenfried so ungefähr war. Es war ein Abenteuer, mit ihm alle die Jahre zu arbeiten. Aber es ist gut gegangen, muss ich sagen. Also ich bin da darin gewachsen und habe mich ganz daran gewöhnt, an diese waghalserische Versprechungen. Ich bekam auch die Überzeugung, wenn er das verspricht, dann wird das Geld kommen. Und das war auch immer so. Und dann sieht man, dass das alles wahr ist, was im Evangelium steht. Frage und du wirst bekommen. Und so war das. Und Werenfried hat wirklich aus dem Evangelium gelebt. Und hat einfach Gott auf die Probe gestellt und hat gesagt, du zeigst mir dieses Elend, ich verspreche da was zu tun und ganz konkret, dann musst du auch bei den Leuten, die das Geld haben, musst du das Herz erweichen, sodass sie es mir geben, sodass ich es weitergeben kann. So einfach war seine Theorie, aber das war die Praxis. Und das habe ich in diesen ganzen Jahren, dass ich mit ihm gearbeitet habe, erlebt und ja, bin immer überzeugter davon geworden.
Das klingt so, das Leben kann einfach sein. Gott vertrauen und tu, was du willst, so ungefähr. Der Glaube kann Berge versetzen.
Genau so ist es und das habe ich dann auch immer wieder gesehen, auch wenn es unmögliche Situationen gab, wie zum Beispiel die Töchter der Auferstehung, wie diese Mädchen abgelehnt wurden von den Oberen in Belgien, wie die Mutter Hartwig keine Kongregation haben durfte für kongolesische Mädchen. Und als Werenfried das gehört hat, hat er gesagt, das kann nicht sein, ich werde mal hingehen. Und er hat es gemacht und es ist gelungen. Und diese Kongregation, die blüht, die ist ein Segen für Kongo, für Ruanda, Kamerun, Brasilien. Also diese Wunder geschehen.
Hans-Peter Rödlin hat auch Begegnungen, Erfahrungen, sehr viele mit Pater Werenfried gehabt. War Pater Werenfried eigentlich so etwas wie ein verrückter Draufgänger?
Ja, Frau Willemsen hat es ja ziemlich deutlich schon anklingen lassen und ich kann das nur bestätigen. Wir haben das sogar in einem Film aufgezeichnet. Als er mich fragte, das war das erste Mal, wo ich merkte, wie engagiert so etwas auch für das eigene Leben werden kann, wenn man so jemanden kennt wie Pater Werenfried. Eine meiner Begegnungen mit ihm war, dass er mir eines Tages sagte, ob ich denn bereit wäre, der Nachfolger meines Vorgängers zu werden, also als Präsident, internationaler Präsident dieses Werkes. Ich bin aus allen Wolken gefallen, weil ich damals beim Papst engagiert war, im päpstlichen Medienrat. Und ich habe ihm gesagt, Werenfried, du bist verrückt, habe ich ihm wirklich gesagt. Ich kann doch dem Papst nicht davonlaufen, weil du mir einen Job anbietest. Da sagt er mit seinem unnachahmlichen, verschmitzten Lächeln, das lass mal nur meine Sorge sein. Dann hat er seine Beziehungen spielen lassen, die er natürlich hatte im Vatikan. Und die Antwort des Papstes war wirklich bemerkenswert. Die hieß nämlich, wenn das Werk Kirche in Not ist für die Weltkirche dermaßen wichtig, dass ich, und wenn Pater Werenfried den Staatssekretär, den Sottosekretario, also das war ich, haben will, dann soll er ihn haben. Und zweitens hat er gesagt, Pater Werenfried hat über 50 Jahre zu diesem Zeitpunkt gegeben für dieses Werk. Er hat alles gegeben und er soll einmal im Frieden gehen können. Und so bin ich dann dort gelandet. Und jetzt möchte ich aber noch sagen, was ich von ihm gelernt habe. Das Wichtigste, hat auch Frau Williamson schon gesagt, das war sein Gottvertrauen. Und das war damals noch ein bisschen meine Schwäche. Inzwischen habe ich da, glaube ich, etwas zugelegt. Und zweitens habe ich einen Satz von ihm nie mehr vergessen. Wir haben ihn nämlich mal gefragt, wenn du dein Leben in einen Satz bringen müsstest, was würdest du sagen? Hat er gesagt, revivre la vie du Christ, das Leben Jesu nachleben, noch einmal leben. Das habe ich nie mehr vergessen, denn ich glaube, das ist unsere Berufung. Und ja, das ist eigentlich das Wichtigste, was ich sagen wollte.
Herr Nunzius, wenn Sie Ihr Leben in einem Satz zusammenfassen sollten, was würden Sie denn dann sagen? Jetzt nicht sagen dasselbe.
Mikrofon. Ich würde den Satz nehmen vom Papst Johannes Paul II., als er durch den Journalist André Froissart gefragt wurde, falls das ganze Bibel einmal vernichtet wird und man könnte nur einen Satz behalten, welchen Satz würden Sie nehmen? Und der Froissart dachte, ja, der Papst hätte vielleicht so gemacht und verzögert und so. Die Antwort kam direkt, die Wahrheit wird sie frei machen.
Wäre das lieber Rabbi Trost.
Und erinnern wir uns da, die Wahrheit ist Christus. Und deshalb, man kann eben mit diesem Satz so viele andere Sachen und eben das Leben vom Papst Johannes Paul II. Nehmen. Denn ohne Wahrheit kann man nicht leben. Und die Ostländer und die kommunistischen Länder noch heute wissen, um was es geht, wenn keine Wahrheit da ist.
Jetzt muss ich überlegen, ob ich zunächst den Geschäftsführer von Kirche in Not in Deutschland nehme oder den von Österreich. Ich entscheide mich für das größere Land, für Österreich. Herbert... Da sind Österreicher, klatschen Sie.
Dankeschön.
Herbert Rechberger, Sie haben Wert darauf gelegt in allen unseren Begegnungen, dass ich sage, Sie sind der Dienstälteste von allen. Und da wir ja 60 Jahre feiern, habe ich gefragt, wie geht das? Dann muss er ja später 30 Jahre gewesen sein, als er angefangen hat. Also für 90 sieht er gut aus. Herbert Rechberger, Sie sind Geschäftsführer von Kirche Not Österreich. Sind Sie Pater Werenfried begegnet?
Ja, vorerst muss ich wirklich sagen, also ich bin wirklich einer der Dinosaurier unter den Kollegen. Ich habe von den 60 Jahren doch eine Zeit lang schon auch miterlebt, mittlerweile 23 Jahre. Und ich wollte ursprünglich, ich komme aus dem erzieherischen Bereich, und damals war 1985, hat Pater Werenfried zusammen auch mit der Frau Williamson war in Österreich, und wollte das Werk neu organisieren. Und ich habe da ein bisschen hineingeschnuppert. Ich hatte keine Ahnung von Pater Wernfried und ich habe gesagt, ja, schauen wir halt einmal kurz, wie das halt geht. Und man hat mir dann eine Probezeit gegeben. Ja, die Probezeit dauert noch immer an. Es sind jetzt 23 Jahre. Ich wollte nur kurz dabei bleiben. Aber es ist einfach so, dem Pater Wernfried entkam man nicht. Man konnte ihm einfach nicht Nein sagen und auch nicht sagen, ja, ich mache das nicht, ich will das nicht tun. Er hat eine unglaubliche Ausstrahlungskraft, ein Charisma gehabt, wie selten ein Mensch. Und das hat mich schon sehr natürlich beeindruckt. Und ich hatte wirklich die Gnade und die Freude, mit Pater Wernfried viel unterwegs zu sein. Wir haben viele Predigtaktionen gemacht in Österreich. Wir haben praktisch jedes Bundesland abgegrast, im wahrsten Sinne des Wortes. Viele Wohltäterinnen und Wohltäter werden sich vielleicht noch daran erinnern können. Und es war jedes Mal ein Erlebnis. Man muss es sagen, es war ein Erlebnis. Auf der einen Seite diese Art und Weise, wie er erstens mit Menschen umgegangen ist, wie er mit der Predigt umgegangen ist und wie er mit der Kollekte umgegangen ist. Also er konnte alles sehr gut.
Das Letzte vor allem, ne? Mit der Kollekte. Ich glaube, er hat dann... Ja. Da gibt es ja viele legendäre Sprüche, was die Kollekte angeht. Wir wollen das Jesu-Kindlein zur Weihnachtszeit nicht wecken, deshalb keine Münzen, sondern nur Scheine, die rascheln. Ja. Münzen könnten es wach machen, ne? Das wollen wir alles nicht machen.
Ja, hat auch bei der Predigt immer seinen berühmten Millionenhut mitgehabt natürlich, der schon Löcher drinnen gehabt hat und den hat er natürlich bei der Predigt immer hergezeigt und hat auch gesagt, ja, das ist schon ein guter Hut, aber ein alter Hut und er ist schon ein bisschen kaputt, da sind schon Löcher drinnen, also die Münzen fallen da immer durch, also schaut's das. Und tatsächlich, es war auch so. Und Sie haben vielleicht gesehen, auch im Kongresssaal, da liegen auch diese so ähnliche Hüte auf, das sind Nachbildungen des berühmten Millionenhutes. Das war wirklich interessant. Wir haben ihn zu seinem 90. Geburtstag einen Hut aus unserer Heimat eben geschenkt. Ich als Steirer, aus Steiermark kommender, habe ich einen Steirerhut mit Gamsbart geschenkt und die verschiedenen anderen Länder ihm auch. Und er hat uns als Gegenleistung diesen Filzhut geschenkt. Also nicht zum Aufsetzen, also mit dem kann man nicht wirklich herumlaufen, aber der Auftrag war auch klar, was wir damit tun sollen. Und wenn Sie diese Hüte sehen im Kongresssaal, dann denken Sie daran. Danke.
Jan Probst vertritt die Schweiz und das Fürstentum Liechtenstein. Ihre Erinnerungen, Ihre Verbindungen zu Pater Wernfried.
Zunächst einmal Grüße miteinander.
Applaus. Jetzt müssen wir als Deutsche vorsichtig sein. Drei Schweizer
sind hier.
Erzbischof gerade gesagt, hier ist die Mehrheit von der Schweiz. Ja, genau, ein Applaus. Der Erzbischof Jan Probst und der Präsident Rödlin.
Also meine Erinnerungen an Pater Wernfried sind immer noch sehr lebendig und auch die größte Motivation und Stärkung im Glauben. Ich durfte ihn bei seiner letzten Reise in der Schweiz begleiten. Und das war sehr schön. Er war schon ziemlich alt und müde. Und wir fuhren herum und er nickte immer wieder ein und ich stellte ihm viele Fragen. Und er hatte eigentlich kein Interesse, auf diese Fragen einzugehen und er stellte mir Fragen. Und ich bin nicht so interessant, aber ich erzählte ihm von meiner Familie. Ich kam als kleines Kind, Emigrantenkind in die Schweiz. Und ich erzählte ihm von meinem Vater, wie er zum Glauben gekommen war, wie er 8 Jahre in kommunistischen Gefängnissen war. Und nach 3 Jahren versuchte er einen Fluchtversuch und er wurde eingefangen und kassierte noch einmal 5 Jahre und kam in die schlimmste Abteilung, das hieß Vatikan, und dort waren nur katholische Priester. Das war sehr hart, aber das hat ihm das Leben gerettet. Und dort wurde auch Eucharistie gefeiert in diesem Uranstollen und man machte Hostien aus altem Brot und aus Rosinen presste man Wein. Und dieser Priester wurde einmal erwischt und an den Beinen aufgehängt und bis zur Bewusstlosigkeit mit nassen Tüchern geschlagen, weil es keine Wunden hinterlässt. Und das erzählte ich als Pater Wernfried und der schlief ein, hatte ich das Gefühl. Aber auf einmal wurde er hellwach und sagte, ich war es nie wert, so etwas erlebt zu haben. Und da wurde mir die Größe dieses Mannes bewusst und ich wusste auch, was zu tun ist, nämlich, dass wir eins sind mit der verfolgten Kirche, mit der bedrängten Kirche und mit der notleidenden Kirche. Im Glauben, in den Taten und in den Werken. Und darum sind Sie auch hier und das motiviert uns und dafür möchte ich Ihnen herzlich danken.
Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol zur Sendereihe Credo, der Glaube der Kirche. Kirche in Not, damit der Glaube lebt. So war eine Diskussion überschrieben beim Kongress Treffpunkt Weltkirche im April 2008 in Augsburg. Zum 60-jährigen Jubiläum von Kirche in Not erinnerten sich führende Persönlichkeiten an Pater Werenfried van Straten. Unter anderem war dies auch Klaus Wundlechner, Geschäftsführer von Kirche in Not Deutschland. Die Diskussion leitete Martin Lohmann.
Klaus Wundlechner, Geschäftsführer Deutschland. Wir unterhalten uns ja ganz bewusst zum Thema, damit der Glaube lebt, über Pater Werenfried. Der Glaube ist immer etwas Persönliches und er entzündet sich immer an einem anderen Glaubenszeugen. Und dieser Pater Werenfried hat ja heute sehr aktuelle Botschaften, gerade was wir gehört haben, das geht schon unter die Haut, wenn er dann sagt, ich bin nicht wert gewesen, so geprüft zu werden. Was würde Pater Werenfried heute den jungen Menschen wohl sagen?
Also diese ganz ähnliche Frage wurde ihm, soviel ich weiß, kurz vor seinem Tod gestellt, angesprochen auf heutige Probleme der Welt, wenn Jugendliche zum Teil auch entarten oder was auch immer passiert, nicht mehr, oft nicht mehr menschenwürdig fast leben. Und dann hat er geantwortet, man muss eigentlich mit allem gleich umgehen. Wir müssen einem Menschen etwas schenken, uns selber schenken und aber auch ihm helfen in seiner Not. Und wenn dieser Mensch dieses Geschenk annimmt, dann kann er nicht mehr böse sein, dann entsteht eine Gemeinschaft, eine Liebe und Pater Werenfried hat, hier kommt ja auch der Name von unserem Kongress, Treffpunkt Weltkirche, er hat gesagt, die Kirche in Not soll ein Treffpunkt der Weltkirche sein, wo sich Gottes Kinder aus allen verschiedenen Nationen in übernatürlicher Liebe begegnen und sich gegenseitig bereichern. Und das ist aktuell damals und das ist aktuell heute. Und das ist aktuell morgen. Aber ich habe jetzt erwartet, dass man mich auch fragt, wie ich Pater Werenfried kennengelernt habe.
Ich wusste, dass er die Frage sich selber stellt.
Ich weiß nicht,
soll ich sie noch offiziell stellen? Herr Wundlechner, da fällt mir noch ein, wie haben Sie den Pater Werenfried kennengelernt?
Danke, Herr Lohmann. Also, ich bin nicht wirklich eine Generation später, aber doch ein bisschen jünger. Und mein Kontakt zu Pater Werenfried war, und ich möchte das erzählen, weil ich das einfach als Anregung weitergeben möchte, unsere Eltern hatten zu uns Kindern gesagt, und wir waren drei, und das haben alle so mitbekommen, das erste selbstverdiente Geld möge man doch bitte dem Pater Werenfried, dem Speckpater, überweisen. Glauben Sie mir, es war schon etwas bitter. Im ersten Moment. Denn ich hatte nicht einmal eine Stereoanlage, sowas wollte ich zu der Zeit. Und dann habe ich mir überlegt, es war keine Verpflichtung der Eltern, aber ein Wunsch, sagte ich, das mache ich. Und aus dieser ersten Begegnung über das Spenden sind auch meine Geschwister alle, sind wir bis heute mit diesem Werk verbunden. Und ich wollte dann unbedingt diesen Speckpater einmal noch lebendig sehen. Er war sehr alt und ich ging zu einem Begegnungstag und ging nur auf die eine Stunde hin, wo Pater Werenfried angekündigt war. Und ich sah ihn und ich habe Kontakt mit dem Werk geschlossen. Und aus dieser Begegnung wurde letztendlich auch die Arbeit hier bei Kirche in Not von mir. Also diese eine Begegnung mit Pater Werenfried und aber die Wurzeln in der Familie, die haben das bezweckt. Und da möchte ich Sie einfach in Ihrer Familie dazu einladen, sagen Sie Kirche in Not und die Aufgaben weiter.
Pierre-Marie Morel ist seit einigen Monaten Generalsekretär. Er spricht Französisch und Englisch und er sagt uns jetzt auch, welche Beziehung er zu Pater Werenfried und zur Kirche in Not hat. Verstanden haben Sie es, ja? Gut.
Je pourrais vous parler en allemand, mais j'ai peur d'un énorme éclat de rire.
Ich würde ja gerne Deutsch sprechen, aber ich fürchte, dass Sie dann in Gelächter ausbrechen. Und das muss ja nicht sein.
Alors je vais continuer quelques mots en français, simplement pour vous donner mes premières impressions.
Ich werde jetzt in Französisch weitersprechen und möchte Ihnen meine ersten Eindrücke mitgeben, die ich gewonnen habe.
Comme beaucoup d'entre vous, je connais l'œuvre du Père Werenfried depuis de nombreuses années.
Wie viele unter Ihnen kenne ich das Werk von Pater Werenfried seit vielen, vielen Jahren.
Mais depuis que je l'ai approché, depuis maintenant un petit peu plus d'un an.
Aber seit ich jetzt dem Werk natürlich viel näher stehe, etwas mehr als ein Jahr.
Et 3 mois à Königstein.
Und 3 Monate schon abverdient habe in Königstein.
Je voudrais vraiment vous dire ma conviction que cette œuvre est une œuvre, un don de Dieu.
Möchte ich Ihnen wirklich meine Überzeugung weitergeben, dieses Werk ist ein Geschenk Gottes.
Je suis impressionné par cet élan de générosité internationale et mondiale.
Ich bin tief beeindruckt von dieser internationalen und enormen Großzügigkeit, die mir entgegenkommt.
Avec de plus en plus de jeunes qui s'intéressent à l'œuvre.
Mit immer mehr jungen Menschen, die sich für das Werk interessieren.
Et vous voyez, le Père Werenfried disait, Dieu est meilleur que nous ne le pensons. Et aussi l'homme est meilleur que nous ne le pensons.
Und wie Sie ja sicher wissen, Pater Werenfried hat einmal gesagt, Gott ist besser als wir denken, aber auch die Menschen sind besser als wir meinen.
Et je crois qu'on peut vraiment rendre grâce à Dieu pour vos prières, pour votre générosité et votre engagement pour cette œuvre.
Man kann wirklich nur Dank sagen für Ihre Gebete und für Ihr Engagement für dieses Werk.
Et ce miracle permanent nous permet de dire maintenant que rien n'est impossible à Dieu.
Und irgendwie gibt mir das die Überzeugung, nichts ist vor Gott unmöglich.
Herr Nuntius, Exzellenz, wir wissen, dass es in der Kirche Seligsprechungs- und Heiligsprechungsverfahren gibt. Das ist ein weltliches Hilfsmittel, weil der liebe Gott hält sich ja jenseits von Zeit und Raum nicht an unsere Verfahren, sondern hat Menschen längst zu Heiligen und Seligen erklärt. Im Himmel sind die Seligen und Heiligen längst selig und heilig. Und die Kirche erkennt es irgendwann, macht ein Verfahren und sorgt dafür, dass es dann offiziell verkündet werden kann. Ahnen Sie, warum ich das jetzt sage?
Das heißt, ich verstehe, Sie haben eine gute Theologie, dass Gott macht die Heiligen, nicht die Kirche. Das heißt, oder besser gesagt, in der Kirche, Gott macht uns heilig. Also, warum gibt es ein Verfahren, um einen Prozess zur Seligsprechung und Heiligsprechung? Es geht um die Bedeutung eines Christen für die ganze Kirche. Und ich glaube, sagen wir, Pater Werenfried in seiner christlichen Liebe, in seiner Tätigkeit und mit Kirche in Not schon ein Beispiel für uns alle ist. Und er hat uns mitgenommen in seinem Charisma. Und deshalb, ich würde nicht sagen, man braucht nicht ihn selig zu sprechen, aber er ist schon anerkannt als Beispiel für viele in der Kirche. Und deshalb, ich hoffe, wenn Kirche in Not und sein Orden das anfangen, dass die Sache auch rasch geht. Denn er muss eben ein vortreffliches Beispiel in allen Tugenden. Und es geht eben um diese Tugenden, aber erstens um die Theologaltugenden, Glaube und sicherer Glaube, Hoffnung, Übermaß und Liebe. Und wir sind Zeichen dieser Liebe, die er hatte, die eben sich verteilt. Also deshalb glaube ich, dass die Seligsprechung gar keine Schwierigkeiten machen wird. Und ich hoffe, dass...
Das war ein sehr fein verpacktes Geburtstagsgeschenk für Kirche in Not, was Sie gerade gesagt haben. Wir geben Ihnen die Bitte mit, dass Sie dem Heiligen Vater den Wunsch übermitteln, dass das wenige Leute stören würde, hier sowieso niemanden. Und wenn Sie jetzt einen Applaus geben, dann merkt der Nunzius auch, wie sehr wir uns das wünschen.
Ja, gerne. Aber noch eine Sache. Man sagt Roma Eterna. Heute machen wir das Schlussfest für 60 Jahre der Gründung Kirche in Not. Ich hoffe nur, dass es nicht 60 Jahre dauern wird, bis Pater Werenfried selig gesprochen wird.
Auch darüber freuen wir uns. Antonia Willemsen ist auch eine Verwandte von Pater Werenfried. Das wäre eine besonderes Gefühl auch für einen Verwandten und für alle, die wahrscheinlich ihm begegnet sind, wenn dieser Wunsch des Nunzius, das nehmen wir jetzt einfach mal so, er hat das gesagt, etwas wirklicher werden würde.
Ja, ich denke, es wäre für die ganze Verwandtschaft in Holland, und man weiß ja, wie das in Holland so ist, mit den Leuten, gute Leute, aber im Moment haben sie mit der Kirche wenig am Hut, muss ich sagen. Und wenn ich in Holland komme, muss ich immer wieder feststellen, dass die Verwandtschaft nicht vielleicht gläubig ist, aber doch nicht in die Kirche geht. Und wenn sowas passieren würde, dann wäre das natürlich auch für die Verwandtschaft ein Ansporn, also sich mal wieder zu besinnen, also auf den Glauben. Und
wobei das jetzt nicht das eigentliche theologische Argument wäre.
Nein, aber Sie haben gefragt, Sie haben gefragt, was das für die Verwandtschaft bedeuten würde.
Ja, was es für Antonia Willemsen bedeuten würde.
Ja, es wäre eine große Ehre, dass man mit so jemandem so lange zusammengearbeitet hat, der zwar nicht vollkommen war, aber das ist ja keine, und der auch, also sagen wir, der konnte auch mal richtig Krach haben mit jemandem.
Erzählen Sie mal, der konnte ausrasten?
Ausrasten, er konnte, sagen wir, wenn es große Probleme gab, dann konnte er eine richtige Strategie entwickeln, wie sowas gelöst wird.
Und, das ist nicht unbedingt schwierig. Also das.
Ja, aber er würde die auch durchziehen. Und, und wenn es um das Wohl des Werkes ging, dann konnte er auch sehr hart durchgreifen. Er hat auch mal gesagt, also ich habe das gesehen, also er gab uns Mitarbeitern unglaublich viele Freiheit. Wir konnten wirklich vieles tun und man durfte auch Fehler machen. Aber wenn er hintergangen wurde, wenn jemanden ihn wirklich belogen, betrogen hat, dann hat er dafür eine Handbewegung gehabt. Dann hat er gesagt,
wie war die?
Dann mache ich so.
Oh.
Und das war wirklich so. Und das habe ich ein paar Mal erlebt. Und das war auf der Art und Weise, wie das Werk auch geführt wurde in den ersten 20 Jahren, als ich dabei war, konnte es auch nicht anders sein. Aber, wie bereits gestern gesagt, Werenfried war keine glatte Persönlichkeit. Er hatte also scharfe Kante und er konnte seinen Willen wirklich durchsetzen.
Aber Herr Nunzius, das Schöne ist ja, dass die Kirche immer sagt, jeder ist zur Heiligkeit berufen, jeder kann heilig werden und heilig ist nicht irgendwas aus den Wolken da oben. Das sind keine Menschen, die ganz perfekt gelebt haben, sondern die auch Ecken und Kanten hatten. So gesehen ist er ein guter Kandidat. Das heißt aber auch, dass jeder von uns ein guter Kandidat ist, heilig zu werden, oder?
Das ist sicher. Deshalb waren die Christen am Anfang der Kirche die Heiligen, alle genannt. Und ich glaube, wir sind heilig, wir werden heilig mit unserem eigenen Charakter, auch mit unseren scharfen Kanten. Aber man muss diese so ändern, dass es am Schluss das Ganze glatt wird. Und das erzählte einmal ein Mitbruder, ich glaube, es war in Rom, und erzählte mir, er kannte ein bisschen die Ikonografie von den älteren Leuten. Ne? Und wenn sie in Ravenna sind, sehen sie einige Leute mit der runden
Heiligenschein
und andere mit Quadraten. Mhm. Das sind die Leute, die immer noch leben, wie der Kaiser oder die Kaiserin. Aber die hatten schon ein... Und dieser Mitbruder sagte, eben unser ganzes Leben heißt, dass wir vom Quadraten
heilig... Vom eckigen Heiligenschein zum Runden kommen.
Zum Runden kommt durch Gottes Gnade und durch unsere Antwort. Ich glaube, das ist genau für Pater Werenfried, was man sagen kann. Wie für alle Heiligen.
Also. Auch allen, die hier sind. Ne?
Ja, auch für uns.
Ne? Sehr gut.
Und ich wollte eben, ich sage nur am Schluss, warum ein Verfahren, ein Prozess für die Heiligsprechung und Stellungsprechung? Weil man muss eben sehen, dass eben das heilige Ding da ganz glatt ist, ganz rund ist, nach Gottes Willen.
Damit der Glaube lebt, stand über dieser Dreiviertelstunde, stand über dieser Veranstaltung am Abschluss des 60. Geburtstages von Kirche in Not, damit der Glaube lebt, gibt es uns alle, gibt es Sie alle. Und alles, was hier gesagt worden ist, trifft auch auf Sie zu. Wir hoffen es jedenfalls, trifft auf uns zu. Wir alle sind berufen, einfach den Glauben zu leben. Und je mehr man sich auf Christus ausrichtet, desto mehr gehen auch die Ecken und Kanten weg im Laufe des Lebens. Nicht immer ganz, aber meistens haben wir da gute Chancen, weil Christus viele Ecken und Kanten wegbrennen kann, je näher man ihm kommt. Ich lade Sie herzlich ein, weiterhin Freunde, Freundinnen von Kirche in Not zu sein und das Beispiel von Klaus Wundlechner, das erste selbstverdiente Geld, ich rede jetzt nicht weiter, aber das war ein gutes Beispiel, das könnte man vielleicht noch ein bisschen weiter verbreiten, wem man das geben kann, dieses Geld. Es kommt immer richtig an. Wenn Sie bei Kirche in Not spenden, das habe ich häufig genug schon gesagt, das hat jeder hier auf dem Podium auch schon häufig genug gesagt, dieses Geld kommt hundertprozentig dort an, wo die Menschen es brauchen. Es ist nie weggespendetes Geld. Es ist Geld, was in die Zukunft der Kirche, in die Zukunft des Glaubens investiert ist. Und deshalb ist es auch Geld und Spenden, die uns alle wieder reich machen und uns bereichern. Spenden an Kirchen in Not machen reich. Ich wünsche Ihnen allen eine... Ich danke sehr herzlich den Teilnehmer, der Teilnehmerin. Das war jetzt falsch, das war protokollarisch falsch, denn ein Nunzius steht immer im Rang der ältesten anwesenden Dame und davor. Ne? Also eigentlich hätte ich jetzt mich bei Ihnen verabschieden müssen. Ich danke dem Herrn Nunzius, dem apostolischen Nunzius, Erzbischof Perisset. Wir danken.
Der Letzte wie in der Prozession.
Ja, da ist es immer der Höchste, nicht wahr? Am Schluss kommt der Höchste in der Prozession. Ich danke Antonia Willemsen, ich danke den Herren hier auf dem Podium, ich danke Ihnen, dass Sie dabei waren. Behalten Sie Kirche in Not im Herzen und lassen das Herz bis ins Portemonnaie wirken. Es lohnt sich.
Kirche in Not, damit der Glaube lebt. Sie hörten Beiträge vom Kongress Treffpunkt Weltkirche von Kirche in Not, der im April 2008 in Augsburg stattfand. Wenn Sie diese Beiträge, diese Sendung noch einmal hören möchten, dann können Sie sich gern eine CD bestellen bei unserem CD-Dienst 0700 7525 7520. Unter dieser Telefonnummer ist ab morgen Vormittag unser CD-Dienst wieder für Sie da. Sie können noch einfach eine E-Mail schreiben an cd-dienst@horeb.org. Und auf unserer Website www.horeb.org finden Sie auch unser Podcast- und Download-Angebot für Ihren Computer. Hier geht es nun weiter mit dem Nachtgebet der Kirche, dem Gebet der Komplett. Ihnen weiterhin viel Freude im Programm von Radio Horeb und Radio Maria. Alles Gute Ihnen, Gottes Segen, Ihr Gregor Dornis.